Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit eurem Host Nicolas Alexander Otto. Heute für euch hier im Podcast Klaus-Peter Kappest. Und ich bekomme ja manchmal schon Lob dafür, dass ich das hier ganz gut mache, nämlich diesen Podcast aufnehmen. Aber ich habe heute wohl eine der fantastischsten Stimmen Deutschlands zu Gast. Und zwar ist Klaus-Peter Kappest nicht nur formidabler Porträt-, Landschafts- und Reportagefotograf, sondern er ist eben selbst auch Podcaster und das merkt man. Also alleine wegen der Stimme lohnt sich das Zuhören, aber natürlich auch wegen der Themen, über die wir gesprochen haben. Denn über seinen Lebensweg hinaus, der auch wirklich interessant ist, vom Studium der Linguistik bis zur Leica-Akademie und darüber hinaus zu seiner Zeit in Norwegen, wo er sehr viel Reportage eben fotografiert hat, geht es auch um die Landschafts- und Reportagefotografie in seiner Heimat im Sauerland. Also sehr viel Interessantes mit dabei und es ist wirklich absolut Spitzenklasse, ihm zuzuhören, wie er eben diese ganzen Reportagen auch auf auditiven Wege uns vermittelt mit seiner wirklich ganz besonderen Stimme. Also da solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Einige der Bilder, über die wir gesprochen haben und darüber hinaus noch ein paar Arbeitsproben, findet ihr wie immer in den Shownotes unter www.nicolasalexanderotto.net. Und wenn ihr noch mehr Bilder anschauen wollt, vor allen Dingen würde ich da empfehlen, die Reportagen aus Finnland und Norwegen, dann schaut auf jeden Fall mal auf www.kappest.de vorbei. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der 113. Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Klaus-Peter Kappest. Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Wie in der Anmoderation schon erzählt, ist heute Klaus-Peter Kappest bei uns im Podcast zu Gast. Erstmal vielen lieben Dank, dass du da bist, Klaus.
Ja, danke für die Einladung. Ich bin gerne mal bei dir zu Gast.
Ja, die erste Frage kennen alle meine Zuhörer und Zuhörerinnen, du vielleicht ja sogar auch. Und zwar geht es erstmal darum, den Gast ein kleines bisschen kennenzulernen. Drum erzähl uns doch mal, wie du eigentlich in die Fotografie eingestiegen bist. Bei dir ist das ja schon eine Weile her.
Ja, das ist tatsächlich so 2-3 Jahre her oder ein paar mehr. Das war Anfang der 70er, hat mein Vater sich eine Leica gekauft. Er wollte schon immer gerne eine Leica haben. Und damals kam die Leica CL heraus, die Besonderheit hat, dass man sie einschaltet, indem man den Spannhebel abspreizt. Und da er kriegsblind war auf einem Auge, musste er immer so mit dem anderen Auge gucken, dass er immer mit der Brille diesen Schalter wieder ausgeschaltet hat. Das hat ihn so furchtbar genervt, dass er mir das Ding in die Hand gedrückt hat und gesagt, hier Jung, mach du. Und da habe ich angefangen zu fotografieren, da war ich noch in der Grundschule und habe ich angefangen zu fotografieren und ja, das war mein Einstieg. Ich fand das super, dass ich also in dem Alter eine Leica plötzlich in der Hand hatte.
Jetzt habe ich gelesen, du hast ja unter anderem auch einen Wikipedia-Artikel, erstmal Hut ab dafür, dass du auf der einen Seite natürlich jetzt hier in NRW aufgewachsen bist, aber auch in Berchtesgaden. Und ich stelle meinen Gästen immer gerne die Frage, ob eigentlich die Natur, in der sie dann wohl aufgewachsen sind, also zumindest in Berchtesgaden, denke ich, kann man das ja ruhig sagen, auch einen Einfluss auf die fotografische Entwicklung hatte. Wie siehst du das bei dir denn?
Aber sowas von ja. Also tatsächlich habe ich also die große Teile meiner Kindheit im Berchtesgadener Land verbracht. Und da gibt es ja nun den Königssee, wer das kennt, steile Felswände, die senkrecht zum Wasser abfallen. Und ja, wo habe ich die ersten 20 Jahre meines Berufslebens dann verbracht? In Norwegen, weil ich diesen Landschaftstyp einfach für den absolut tollsten der Welt halte und gedacht habe, ich brauche unbedingt einen Job, bei dem ich da arbeiten kann. Erst hatte ich also die Idee, ich gehe an die Uni und werde irgendwie Wissenschaftler oder sowas und dann dieses Büroleben, Unileben, das war aber so gar nichts für mich und ich musste raus und dann habe ich halt umgeschwenkt und das hatte da auch die Gelegenheit eben bei Leica, in der Leica Akademie Fotografie zu lernen, neben meiner Tätigkeit an der Uni und ja, dann bin ich eben lange Zeit durch Norwegen getourt und habe mit mit Landschaftsfotos und Reportagen aus Norwegen die ersten Jahre meinen Lebensunterhalt verdient. Und ich denke mal, die Erinnerung an die Kindheit, ans Berchtesgader Land und den Königssee, diese Erinnerung, die hat festgelegt, wo diese Wurzeln dann lagen für mich.
Ja, jetzt hast du schon einige sehr interessante Themen in deiner Vita direkt angeschnitten. Davon wollte ich eigentlich hier und da nochmal welche aufgreifen, weil du jetzt sagst, dass du die ersten 20 Jahre deines Lebens hast du mehr oder weniger, deines beruflichen Lebens natürlich, hast du mehr oder weniger in Norwegen verbracht. Jetzt hast du das mit der Leica-Akademie mal so nebenbei irgendwie erwähnt. Es ist ja so, dass du zur Zeit dann damals auch noch als Dozent sogar tätig warst, wenn ich das richtig gelesen habe. Und dann unter anderem eben auch am Graduiertenkolleg und sowas. Du hast Germanistik und seltsamerweise auch Informatik studiert, also wie die beiden so zusammengehen, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Vielleicht magst du noch mal kurz ein bisschen was zu deiner beruflichen bzw. zu deiner akademischen Historie beifüttern.
Ja, also ich habe zunächst einmal, ich wollte irgendwie wissen, was die Welt so im Innersten zusammenhält und habe zunächst mal angefangen, Physik zu studieren, habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, dass man da eigentlich nur hauptsächlich rechnen können muss und gar nicht mehr lernt, was die Welt im Innersten zusammenhält, sondern einfach nur, wie man es berechnen kann. Das fand ich sterbenslangweilig. Habe dann gedacht, naja, dann erforsche ich Sprachen, habe Linguistik studiert und wurde eigentlich ziemlich bald schon klar, dass Linguistik heutzutage was mit Computern zu tun hat. Sprachwissenschaften und Computerwissenschaften sehr eng miteinander verbunden sind. Da kamen schon die ersten Ideen auf für das, was man heute die KI-Modelle nennt. Und das fand ich spannend. Da habe ich gedacht, auch mit stark in die Richtung könnte ich arbeiten und dadurch diese Verbindung aus Sprachwissenschaft und Informatik. Aber wie gesagt, dieses akademische Leben, das Sitzen am Schreibtisch, das Sitzen am Computer, da merkte ich, ja, das ist spannend irgendwo, die Themen interessieren mich, aber ich möchte wirklich nicht für den Rest meines Lebens die Arbeitszeit nur im Sitzen und am Schreibtisch und in Gebäuden verbringen. Ich muss nach draußen, ich muss die Natur um mich herum haben, ich muss irgendwie zumindest einen ordentlichen Teil meiner Arbeitszeit draußen verbringen können. Und ich war halt dann in diesem Graduiertenkolleg an der Uni Siegen, damals wurde da ein Medienstudiengang aufgebaut und dann hieß es, naja, man kann doch vielleicht auch neben, also alle, die dort dann als Dozent tätig sind, wäre ja schön, wenn die auch in Medienberufen irgendwie mal ein bisschen praktische Erfahrung hätten, damit das nicht zu akademisch wird, dieser Studiengang. Und da habe ich mir so ein bisschen umgeguckt und gehört, ach ja, guck mal, die Leica Akademie, die bietet da Ausbildung in Fotografieren und dann mache ich das mal. Und ja, dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich sehr viel mehr mein Ding als das Theoretisieren. Und so bin ich dann da drüber zum hauptberuflichen Fotograf geworden.
Das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Werdegang, aber du hast doch bestimmt auch während deines Studiums auch fotografiert die ganze Zeit oder ist das dann quasi erstmal aufgrund der Tatsache, dass du da sehr viel mit deinen Tätigkeiten zu tun hast, auch eingeschlafen und dadurch erst dann wieder vielleicht auch warm geworden? Gab es da eine Pause oder war das eher so eine kontinuierliche Entwicklung auch als Autodidakt während des Studiums?
Das war eigentlich seit der Grundschulzeit hat die Kamera mich immer begleitet. Das war also immer mein Mittel in der freien Zeit, wenn ich draußen war in der Natur. Bin auch mit meinem Vater dann oft unterwegs gewesen. Wir haben uns auch für Geschichte sehr interessiert, haben also alte Burgen und Schlösser angeguckt, die habe ich fotografiert. Also das die Kamera war eigentlich immer dabei.
Und jetzt hast du ja sogar in deiner Vita auf der Homepage auch extra noch aufgeschrieben, dass du unter Horst Niesters gelernt hast an der Leica Akademie. Ich musste sagen, vielleicht liegt das auch natürlich daran, dass ich ein bisschen jünger bin, aber mir sagte der Name erstmal gar nichts. Und dann habe ich so gelesen, was der gute Mann auch alles gemacht hat und der scheint ja einen sehr bleibenden Eindruck bei dir hinterlassen zu haben. Vielleicht kannst du uns ja mal was zu deinem, ja in Anführungsstrichen, Mentor erzählen und wie er dich vielleicht auch durch sein Können auch beeinflusst hat.
Ja, das war dann tatsächlich der nächste Schritt. Also Horst Niesters hat nicht an der Leica-Akademie unterrichtet. Das passt gar nicht. Horst Niesters war immer ein Nikon-Mann. Okay. Das war im Grunde dann nach der Zeit an der Leica-Akademie, kam ich mit Horst Niesters in Schweden in Kontakt. Wir haben uns bei einem gemeinsamen Bekannten in Schweden kennengelernt. Und Horst war einer der Gründerväter der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen. Neben Fritz Pöcking und Heinz Sielmann. Also der gehört in diese Generation und hat in vielerlei Hinsicht die deutsche Tierfotografie Fotografie geprägt, vor allem was Greifvögel anbetrifft. Er hat zum Beispiel, hat er dann als Hobby neben seiner Tätigkeit als Journalist und Fotograf, hat er Weißkopfseeadler gezüchtet als erster in Deutschland und hat die Greifvogelstation in Hellental in der Eifel, die heute sehr bekannt ist, als eine der bedeutendsten Greifvogeltrainingsstationen, wo auch für Film und Fernsehen und dergleichen Vögel ausgebildet werden in Hellental. Die hat er mitgegründet und da eben auch einen starken Eindruck hinterlassen. Aber es ist halt die Generation Heinz Sielmann und Fritz Pölking. Und was ich bei ihm vor allem gelernt habe, das ist gar nicht das, was man sich vorstellt, dass er mir gezeigt hat, wie man fotografiert, sondern er hat mir beigebracht, wie man wirtschaftlich fotografiert. Das ganz Entscheidende, wenn man Berufsfotograf werden will, ist ja gar nicht unbedingt gute Fotos machen zu können. Das ist eine Voraussetzung, aber das hilft nicht, um wirklich den Beruf ausüben zu können, sondern man muss schauen, wie kann ich denn Fotos machen und davon leben? Und was erwartet eigentlich ein Kunde von mir? Und was sind die wichtigsten Aufgaben aus Sicht des Kunden? Also das Abliefern sauberer, ordentlicher Fotos ist eine Voraussetzung, aber bei weitem noch nicht das, was eigentlich wirklich ankommt. Also Zuverlässigkeit des Ergebnisses und eben sich einstellen auf das, was der Kunde will und nicht das, was ich will. Der hat immer gesagt, also der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Und das sind halt so Dinge, die habe ich von Horst gelernt.
Hat es denn einige Zeit auch gedauert, bis dann sozusagen das Ganze eingesickert ist? Weil du sagtest ja, du hast ihn in Schweden kennengelernt. Jetzt würde ich mal fast darüber spekulieren, dass das ja vielleicht auch schon was damit zu tun hatte, dass du dann halt nach der Leica Akademie viel in Skandinavien unterwegs warst, wie du am Anfang einmal kurz angeschnitten hast. Oder war das dann quasi so, dass du zu dem Zeitpunkt, als ihr euch kennengelernt hattet, ohnehin schon professionell unterwegs warst?
Ich war ohnehin schon professionell unterwegs, aber er hatte noch gleichzeitig, also ich war, es gab keinen harten Cut, so muss man sagen. Es gab also keinen harten Schnitt zwischen Uni und dem Leben. Das ist so, von jetzt an mache ich nichts anders mehr, sondern das war ein sanfter Übergang. Ich habe angefangen, nebenberuflich das erst zu machen und dann immer intensiver. Und erst als ich gemerkt habe, ja, das trägt auch, dann habe ich wirklich an der Uni den Schnitt dann vollzogen. Und in diese Phase hinein kam in Schweden beim Fotografieren von Birkhühnern in der Balz eben der Kontakt zu Horst Niesters. Und hat er im Grunde die wesentlichen Informationen dazu beigetragen, dass aus dem noch etwas unbeholfenen, also geschäftlich, kaufmännisch unbeholfenen Fotografieren auf professionellem Niveau dann ein wirklich tragfähiges Arbeiten wurde.
Dann würde mich vielleicht als nächster Schritt auch so ein bisschen interessieren, wenn du jetzt 20 Jahre größtenteils im Norden unterwegs warst, bist du ja jetzt auch noch, gibst auch nächstes Jahr noch eine Lappland-Fotoreise und ich habe auch gesehen, du hast zum Beispiel über Finnland schon mehrere Bücher verfasst, hast früher sehr viel, größtenteils auch über Norwegen geschrieben, so Reiseführer und solche Dinge. Wie lange hat das dann im Prinzip gedauert, bis sich der Schwerpunkt dann auch so ein bisschen verlagert hat, dass du jetzt quasi nur noch in Anführungsstrichen vielleicht 3 Monate im Jahr oder so im Norden bist und viel auch eben in deiner Heimat arbeitest? Hat sich das dann später erst so Richtung Sauerland wieder zurückverlagert? Oder war das schon so, dass du natürlich auch direkt in deiner Heimat Fuß gefasst hast und das eher zufällig war, dass du so viel Zeit in Norwegen verbracht hast und sich das dann vielleicht nachher ein kleines bisschen wieder Richtung Deutschland verschoben hat?
Nee, das kann ich fast auf den Tag genau sagen, wann es in Deutschland losging. Das war im Jahr 1999 und zwar im Juli, also genau den Tag müsste ich nachgucken. Da ist Folgendes passiert. Ich habe tatsächlich zunächst einmal beruflich überhaupt nicht in Deutschland fotografiert. Mit meinem Vater, ja, das hatte ich ja schon gesagt, Burgen, Schlösser und dergleichen, aber die Reportagen, das war wirklich nur Skandinavien, das war in erster Linie dann die Postschifflinie an der norwegischen Küste, Hurtigruten und dergleichen. Und in Deutschland habe ich dann wirklich diese Jahre, in denen ich angefangen habe, beruflich zu fotografieren, überhaupt nicht fotografiert. Ich hatte keinen einzigen Kunden hier. Dann wurde im Sauerland ein neuer Wanderweg eingerichtet und zwar der erste Langstreckenwanderweg mit über 200 Kilometern Länge, der nach landschaftspsychologischen Gesichtspunkten gestaltet wurde von einem Landschaftspsychologen und Soziologen von der Uni Marburg, Dr. Rainer Brämer. Und der sagte ganz bewusst, ihr müsst jetzt mal ein ganz anderes Publikum zum Wandern in Deutschland bringen. Es müssen die Menschen sein, die normalerweise in Kanada, Alaska, Neuseeland und vor allem eben auch in Skandinavien die langen Trails wandern, die mit dem großen Rucksack unterwegs sind, die jungen Leute, weil das Wandern wurde immer unmoderner. Also zur Zeit von Bundespräsident Karl Carstens hat das nochmal so ein Hype erlebt, die kurzen, die Kniebundhosen und rotkarierten Hemden und dergleichen und Filzhut-Wanderer, aber das wurden halt immer weniger. Also jetzt müssen wir mal diese neuen Leute haben und da braucht ihr aber auch eine neue Bildsprache. Sucht euch einen Fotografen, der dort in den nordischen Ländern unterwegs ist, der weiß, wie die ticken, der genau eben so fotografiert, wie die Leute oben im Norden unterwegs sind, das haben wollen. Und dann haben sich die Touristiker hier im Sauerland umgeguckt und haben gesagt, ach ja Mensch, da gibt es ja einen, der wohnt hier und arbeitet eigentlich im Norden, den fragen wir mal. Ja, und so wurde ich zum Rothaarsteig-Fotografen, weil ich erst habe ich gedacht, boah, das ist ja total langweilig. Aber dann habe ich gemerkt, hey, das ist eine unglaubliche, im Grunde einmalige Chance, eine komplett neue Bildsprache zu generieren und mit Leuten, die wirklich was total verändern wollen, die ganz anders rangehen wollen an ein altes Thema, mit denen was gemeinsam zu erarbeiten, wie man Menschen eben anspricht und dazu motiviert, eben in Deutschland unterwegs zu sein. Ich fand das dann auch hier wunderbar. Also Dr. Rainer Brehmer hat mir wirklich die Augen geöffnet für die Besonderheiten dieser Landschaft. Da können wir vielleicht auch gleich mal noch drauf eingehen. Das ist also wirklich, die Sauerländer Landschaft hat wirklich etwas Außergewöhnliches, wie ich dann gelernt habe. Und das eben so zu fotografieren, dass alle das verstehen, dass auch gerade die das verstehen, die normalerweise nicht hierhin in Urlaub kommen wollen, sondern die wirklich sagen, wir machen den Urlaub, aber mal mindestens in Skandinavien, wenn nicht in Nordamerika, die ansprechen zu können und so zu fotografieren, das ist eine tolle Herausforderung, eine fantastische Aufgabe, es hat unheimlich Spaß gemacht und war für mich die Initialzündung zu einem zweiten Berufsleben sozusagen, weil dann haben im Kielwasser dieses Wanderwegs, das war der Rothaarsteig, der dann 2001 eröffnet wurde, also vor genau 25 Jahren. Wir haben vor 2 Wochen 25-jähriges Jubiläum hier gefeiert. Und im Kielwasser dieses Rothaarsteigs gab es eine Vielzahl neuer Trails und Rundwanderwege in Deutschland. Und ganz viele davon durfte ich fotografieren, weil ich die Bildsprache generiert hatte ursprünglich. Weil das war fantastisch. War eine tolle, ganz, ganz spannende Entwicklung in meinem Leben.
Das klingt wirklich beeindruckend und ist natürlich auch spannend, sozusagen dann so eine Möglichkeit zu bekommen. Du hast ja, glaube ich, später auch über den Rothaarsteig mehrere Veröffentlichungen gemacht. Also einmal natürlich den, ich glaube, einen Wanderführer, aber auch ein Bildband. Das heißt, man findet auch noch immer Bilder von dir auf deiner Seite, wahrscheinlich aus der Zeit. Oder hast du die alle quasi neu fotografiert über die Zeit lang? Du hast ja jetzt dann wahrscheinlich auch schon für viele andere, ja, damit verbundenen Projekte dort Bilder gemacht, oder?
Ich habe für viele verbundene Projekte in ganz Deutschland dann fotografiert, aber der Rothaarsteig begleitet mich wirklich die 25 Jahre immer weiter und wir sind gerade wieder in Vorbereitung für ein neues, super spannendes Projekt, denke ich, wo wieder was ganz Neues, eine ganz neue Art der Ansprache und der Thematik am Rothaarsteig aufgegriffen wird. Kann ich noch nicht ganz öffentlich drüber sprechen, kann aber sagen, Mensch, da ist was richtig Spannendes schon wieder in Arbeit. Und deswegen sind die Bilder in dem Bildband Rothaarsteig, der jetzt auf dem Markt ist, im Tecklenburg Verlag erschienen, die sind relativ aktuell. Da sind ein paar ältere drin, also gerade da, wo ich dann vergleiche, wie war es denn früher, wie sieht es heute aus. Und der wird schon regelmäßig erneuert. Das hat auch das äußere Erscheinungsbild dieses Bildbandes hat sich auch deutlich verändert im Laufe der 25 Jahre. Also da gibt es immer wieder mal neue Auflagen.
Natürlich auch schön, quasi dann zu sehen, wie sich die Landschaft über die Jahre verändert hat. Du hast es natürlich jetzt gerade schon einmal angeschnitten, aber wenn du jetzt mal beziffern müsstest oder ausdrücken müsstest, einfach was sich dann über diese 25 Jahre, die du dann den Rothaarsteig auch schon begleitest, verändert hat. Was macht sich da besonders bemerkbar? Ich meine, Klimawandel ist natürlich ein Thema, Tourismus, gerade wenn man ihn natürlich versucht, dann in Bahnen zu lenken oder aber im Zweifelsfall auch einfach mehr davon zu generieren, was ja die Ursprungsidee vielleicht auch so mitunter war. Was tut sich da alles so?
Ja, vielleicht muss man erstmal beschreiben, wie die Landschaft im Sauerland überhaupt aussieht. Also das ist eine, viele kennen ja das Sauerland gar nicht, wobei der Rothaarsteig nicht nur durch Sauerland, sondern auch durch zwei angrenzende Regionen noch führt, nämlich durchs Wittgensteiner Land, Siegerland und in Teilen Hessens, also es ist ein Grenzweg. Es ist ein Mittelgebirge, sanft geschwungene Hügellandschaft mit einer Kombination aus Wäldern und offenen Flächen. Ein paar Seen sind dazwischen, das sind hauptsächlich Stauseen. Und da Kleine Nebenbemerkung, das ist eben das, was Dr. Rainer Brämer eben erforscht hat, wie Menschen zu Landschaft stehen. Und der hatte damals eine Studie gemacht, wo er festgestellt hat, die meisten lieben an erster Stelle ihre Heimat, also bei mir Hochgebirge, Wasser dazwischen, norwegische Fjorde, Königssee und so weiter. Wer an der Küste aufgewachsen ist, mag Küstenlandschaften und dergleichen. Durch alle Kulturen hat er Umfragen gemacht und hat festgestellt, an zweiter Stelle, als zweitschönste Landschaft, nennen alle genau das, was ich gerade beschrieben habe. Das, was das Sauerland eben bietet, sanfte Hügel, Wälder, offene Wiesen, Seen. So eine Kombination finden wirklich alle Menschen, egal aus welchem Kulturkreis sie auf der Welt kommen, am zweitschönsten nach ihrer Heimat. Das finde ich ziemlich spannend. Und in so einer Landschaft dann leben und arbeiten zu können, ist super. Du bleibt die Landschaft natürlich nicht ganz so. Also gerade in puncto Wälder, da hat sich eben ordentlich was verändert. Das Gesicht der Wälder hat sich in den 25 Jahren also völlig auf links gedreht. Als wir angefangen haben, dann war im Sauerland noch die Fichte sehr dominierend, also die Baumart, die hier wirklich am besten zurechtkam. Die ursprünglichen Wälder sind hier Buchenwälder. Da gab es auch einige. Also hatte man hier Buchenwälder und da Fichtenwälder, aber eben reine, sortenreine Wälder sozusagen. Dann kamen mehrere, der Forstmann sagt, Kalamitäten, also größere klimabedingte Einschnitte. Das war der Orkan Kyrill 2007, der hat eine Menge vor allem von den Fichten umgeschmissen. Da hat man schon gemerkt, das mit der Monokultur ist vielleicht doch nicht die ideale Idee. Jetzt müssen wir die Wälder durchmischen. In zweierlei Hinsicht, einmal die Arten werden gemischt, aber auch die Altersklassen werden gemischt. Das hat für den Wanderer erstmal eine unerfreuliche Nebenwirkung gehabt, denn Kahlschläge haben den Vorteil, dass sie ab und zu mal neue Aussichten aufreißen. Wenn man jetzt sagt, wir mischen die Altersklassen, dass Bäume jeden Alters auf einer Fläche stehen und holen selektiv einzelne Bäume dann zur Ernte daraus, gibt es auf einmal weniger Aussichten. Dann kamen die trockenen Sommer hier, 2018 ging das los. Die Borkenkäfer haben große Mengen der Sauerländer Wälder aufgefressen. Schwupps, waren auf einmal wieder riesige Freiflächen da. Sahen aber nicht so besonders schön aus, weil das eben vor allem die Fichtenmonokulturen, oder eigentlich nur die Fichtenmonokulturen waren. Und die Fichten sorgen für einen sauren Boden. Da hatten wir also toten, braunen Boden. Also ein Bekannter von mir hat gesagt, ihr habt ja nur noch Killing Fields, da will doch keiner mehr wandern. Das Erstaunliche ist, dass nach 2 Jahre später haben diese Flächen eine derartig botanische Vielfalt entwickelt. Das ist verrückt, was man da sieht. Ich habe Fotos machen können von Blütenmeeren, wie ich sie noch nie in Deutschland irgendwo gesehen habe. Erst der Fingerhut, erst Fingerhut wirklich als in einer einfarbig komplett die Flächen. Inzwischen dieses Jahr also eine solche Blütenmenge, wie ich auf diesen Flächen im Mai und Juni dieses Jahr fotografiert habe. Da kamen wirklich aus ganz Deutschland botanisch interessierte Menschen hier zum Wandern. So, boah, ist das toll. Das gibt's ja gar nicht. Und das hat, glaube ich, wirklich auch alle, selbst die Förster hier überrascht, wie schnell da neue Arten kommen. Und so hat sich halt wirklich das Gesicht der Landschaft hier in den 25 Jahren immer wieder richtig drastisch sogar verändert. Natürlich letztlich bedingt durch den Klimawandel, aber auch durch die Reaktion eben der Forstwirtschaft auf den Klimawandel und das Lernen. Da setzt ja Gott sei Dank auch ein gewisser Lernprozess ein in der Forstwirtschaft.
Wenn ich mir überlege, was du jetzt quasi schon an Informationen mal eben über deine Heimat oder über diesen Teil deiner Heimat auch hast erzählen können, da kommt man ja fast schon richtig ins Schwelgen. Also ich persönlich komme aus Mahl und meine Freundin wohnt in Lippstadt. Wir haben es gar nicht mal so weit ins Sauerland und sie sagt auch mal, ja, jetzt lass uns doch einfach mal an einem Wochenende, wenn wir mal Zeit haben, mal ins Sauerland fahren und so. Und weil ich bin genau einer dieser Menschen, von dem der Bremer da erzählt hat, so ich gehe halt meistens auch wandern, demnächst bin ich dann zum Beispiel wieder in Norwegen, nächstes Jahr in Südafrika und so mit Rucksack unterwegs, aber auf die Idee zum Beispiel auf den Rothaarsteig zu gehen, wäre ich jetzt zum Beispiel auch nicht gekommen, vielleicht kann ich mich ja doch dann demnächst mal dazu durchringen, das zu machen, so wie du davon schwärmst, kann ich ja eigentlich gar nicht obhin, das mal zu machen, gerade wo ich doch so sehr räumlich da prinzipiell direkt nebenan wohne. Jetzt würde ich aber an dem Fall noch mal kurz fragen, zurück oder versuchen, das so ein bisschen miteinander zu verknüpfen. Weil jetzt hast du gesagt, 1999 hast du dort angefangen zu fotografieren über das Rothaarsteig-Projekt. Jetzt bist du aber nicht primär erstmal Landschaftsfotograf, also auch ne, früher dann natürlich auch aus der Zeit, wo du viel im Norden oder mehr noch im Norden unterwegs warst. Aber du fotografierst ja auch sehr viel die Menschen eben, die dort wohnen. Und hat das vielleicht auch einen kleinen, ja, Turn gemacht, in Anführungsstrichen, dass du von der Reportagefotografie im Norden dann auch mehr oder weniger in die kommerzielle Fotografie auch eingestiegen bist? Also klar, du fotografierst nach wie vor für den Tourismus eben auch Landschaften, aber du porträtierst eben auch immer die Menschen, die dort arbeiten, also allen voran im Sauerland, wo du natürlich dann auch zum Beispiel Freilichtmuseen oder diverse andere Dinge fotografiert hast. Du hast ja sogar eine ganz eigene Kategorie für Arbeitswelt. War das auch schon von Anfang an Teil deiner Arbeit oder hat sich das dann auch sozusagen erst nach der Sauerland, ja, würde jetzt nicht sagen Geschichte, aber nach der Veränderung, dass du mehr in der Heimat fotografierst, so entwickelt, dass du eben auch Menschen fotografierst vermehrt?
Das war von Anfang an ein wichtiger Teil. Also Reportagen aus Skandinavien war ja im Grunde das Stichwort. Das heißt, ich habe dann die Fischer porträtiert und die Waldbauern. Habe vor allem, also in Skandinavien, dann im Norden, in der Kultur der Rentiernomaden bei den Sami, einen sehr, sehr guten Freund kennengelernt. Eigentlich einer meiner besten Freunde heute. Ein Schamane dort in der Sami-Kultur, der mich in diese Kultur eingeführt hat. Und da hat das Berichten über die Kultur, hat eine großen Raum über viele Jahre eingenommen bei mir, wo eben dann die Menschen und das, was sie tun, ihre Tiere, ihre Lebensweise eine ganz zentrale Rolle spielen. Also das war schon immer extrem wichtig für mich, die über Menschen zu berichten, insbesondere eben diese Kultur dort oben, von der viele gar nicht wissen, dass sie existiert. Also man denkt bei indigenen Kulturen immer sofort irgendwie an Nordamerika und dann vielleicht ein bisschen an Afrika, Südamerika, Australien. Aber dass es in Europa eine solche Kultur gibt, die genau die gleichen negativen Erfahrungen mit den mitteleuropäischen Kultur gemacht hat, wie alle anderen der indigenen Völker. Das ist in den Köpfen nicht so drin. Das fand ich schon immer super spannend. Oder nicht schon immer. Also sobald ich diesen Menschen kennengelernt habe, vor ja etwas über 40 Jahren jetzt, da seitdem war das unglaublich wichtig für mich. Und auch das war sicherlich einer der Gründe, warum er mich damals ausgesucht hat, weil wenn ich nur Landschaft hätte fotografieren können, hätte das nicht gepasst. Man brauchte ja für den Rothaarsteig eben jemanden, der auch die Wanderer und die Gastgeber und dergleichen mit ins Bild setzt. Also man brauchte schon jemanden, der auch Mensch kann. Und nun haben wir in den ersten Jahren dann hier sehr viel mit Models gearbeitet. Also da war immer der Tourist im Mittelpunkt und wir haben eben Models engagiert, die den Gast dann spielt beim Wandern. Das hat sich ein bisschen gedreht, also auch in der Touristikwerbung ist ja heute das sogenannte Storytelling ein wichtiger Stichwort, sodass eben wirklich reportagig fotografiert, was mache ich diese Woche wieder, die ganze Woche fotografiere ich hier im Schmalberger Sauerland den Gastgeberprospekt fürs nächste Jahr und haben überhaupt keine Models dabei, wir lichten gar nicht den Gast ab, sondern es geht wirklich nur um Reportage, wo wir die Themen, die touristisch relevant sind, also zum Beispiel im Schmalberger Sauerland sind die Orte besonders hübsch und alle nett herausgeputzt, aber eben nicht als Tourismuskulisse, sondern die Menschen machen das, weil sie das für sich selber wollen und weil wir eben auch eine ganze Reihe historische Bausubstanz hier haben, gibt es einen Kirchenmaler, gelernten Kirchenmaler, der die Farben selber mischt aus alten Produkten und über den berichten wir dann halt im Tourismusprospekt, also im Grunde das, was man eigentlich für ein Magazin machen würde. So ging das eigentlich die ganze Zeit über schon Hand in Hand und je mehr das Storytelling jetzt in der Tourismuswerbung relevant wird, umso mehr kommen eben auch wieder diese Dinge, dass eben nicht der Gast gezeigt wird, sondern eben die Menschen, die man hier treffen kann, gezeigt werden. Das finde ich eben super spannend, auch diese Entwicklung.
Ich denke mal, dass es natürlich da dann auch wesentlich mehr interessante Kontaktpunkte mit den Leuten selbst gibt und dass, wenn man die dann eben auch für zum Beispiel so ein Shooting kennenlernen darf, dass einem das für die Arbeit, die man selber macht, auch nochmal eine andere Form von Gravitas im Prinzip gibt. Das ist ja wesentlich relevanter, die Menschen vor Ort zu fotografieren, als irgendwelche, ja, ich sag mal, dahergelaufenen Models, die ja normalerweise dort eben nichts verloren haben. Die Authentizität, die das natürlich der eigenen Arbeit gibt, könnte ich mir vorstellen, macht es natürlich auch wesentlich motivierender, dann sowas zu fotografieren. Ich habe dann in dem Kontext noch eine andere Frage und zwar nochmal vielleicht im Rückgriff auf deine Vita. Hast du an der Leica Akademie beziehungsweise dann auch vielleicht unter Horst ein kleines bisschen auch darüber gelernt? Also warst du prinzipiell primär Reportagefotograf oder ist das etwas, was du dann auch später erst im Laufe deiner professionellen Karriere, die du sozusagen angeeignet hast?
Bei der Leica Akademie ging es ums Fotografieren. und teilweise auch Studiofotografie. Da habe ich den Umgang mit der Lichtanlage und dergleichen gelernt. Die Reportagegeschichten, die habe ich tatsächlich von Horst gelernt. Das gehörte also Horst Niesters, war eben auch Journalist, ganz genauso wie Fotograf, hat auch für in Köln für eine Zeitung sehr lange gearbeitet. Und das muss man auch wirklich lernen. Also da kann ich wirklich sagen, eine fundierte journalistische Ausbildung ist schon wirklich nicht verkehrt. Zumindest da eben über ein paar Jahre von jemandem in die Hand genommen zu werden, der eben einem erklärt, wie man recherchiert. Was sind die Grundprinzipien? Wie bereite ich mich auf ein Interview vor? Wie bereite ich mich auf einen Fototermin vor, damit ich ungefähr weiß, was mich da erwartet? Wie hole ich die Menschen ab, dass sie sich auch wohlfühlen dabei? Das ist ja ganz wichtig, dass wenn ich über jemanden berichte, dass der sich auch wohlfühlt mit dem, was ich da tue, dass er sich öffnet, dass es wirklich auch spannend wird dann hinterher für die Betrachter, für die Leser. Das sind ja wichtige Dinge und das muss man wirklich lernen. Das ist auch wirklich neben dem Kaufmännischen eine der wichtigen Dinge, die ich bei Horst gelernt habe, wie man da rangeht, wobei ich da auch noch immer weiter lerne. Also da gibt es immer wieder spannende Menschen, denen ich begegnen durfte, wo ich merke, auch Mensch, die machen das ja nochmal viel professioneller, viel besser und da höre ich dann natürlich nach wie vor zu. Also es macht mir immer unheimlich Spaß, auch jetzt noch wieder komplett neue Dinge zu lernen, wie eben das Podcasten und Filmen und dergleichen. Das sind ja immer neue Aspekte. Die Medienlandschaft verändert sich permanent. Viele Kollegen klagen darüber, oh, mein Geschäftsmodell bricht weg und die KI, die macht doch die Fotografie kaputt. Oh, ist das alles ganz furchtbar. Und ich sage, ja, aber ganz im Gegenteil, ich finde das total spannend. Das wäre doch total langweilig, wenn immer alles so bliebe, wie es schon ist, sondern gerade eben, dass ich jetzt den Job hier weit über 40 Jahre jeden Tag was Neues lernen kann und mich immer auch wieder was Neues lernen muss und mich neu erfinden muss. Das macht doch das Leben spannend. Also solange ist man lebendig und das hält auch den Geist wach. Also das finde ich total spannend, da immer wieder sich in neue Dinge reinzudenken. Aber du hast eben noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt gesagt, da möchte ich auch noch eben nochmal unterstreichen, das war die Authentizität. Das spielt bei mir eine ganz, 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 ganz wichtige Rolle. Und was ich total ätzend fand immer, ist, mit Models aus der Agentur zu arbeiten, die vielleicht überhaupt keine Ahnung haben von dem, was wir da machen. Da könnte ich Stories erzählen von Models im Hochgebirge. Ich habe im Allgäu mal ein Projekt fotografiert und haben wir dann teilweise Models irgendwie aus dem Katalog gebucht, die noch zum ersten Mal in ihrem Leben einen Wanderschuh anhatten. Das geht überhaupt nicht. Ja, also das ist so furchtbar. Deswegen habe ich mir dann nach ein paar Jahren wirklich, ich buche nur Models, die wirklich Spaß daran haben, das zu tun, was sie da machen. Das ist mal die Mindestvoraussetzung. Aber am liebsten berichte ich wirklich von den Menschen, die da leben, die das machen. Also dieses Storytelling, damit das authentisch bleibt. Denn Authentizität ist meiner Meinung nach, auch in der Touristikwerbung, das absolut Wichtigste, was man einhalten muss. Also wirklich, das ist das zentrale Kriterium in der Fotografie.
Würde ich auch so sagen. Und gerade vielleicht dann nochmal in Bezug auf das, was du gesagt hast über die KI und dass jetzt alle Leute darüber klagen. Das ist ja auch nach wie vor, zumindest würde ich das auch so sehen, eine der großen Stärken der Fotografie, dass eine inhärente Authentizität des Mediums bei vielen Leuten zumindest noch gegeben ist. Klar, man fragt sich dann auch, also ich meine, du hast ja zum Beispiel einen deiner Podcasts von Kap ist kompakt über eine Aufnahme in der Nähe von Narvik gemacht, wo du dann auch direkt einleitest, nee, das sah wirklich so aus, das ist nicht gefotoshoppt und so. Und dass halt dieses Medium, wenn man sich jetzt gerade auch Porträts anguckt oder so, ein gewisses Maß an Authentizität haben, was ja heute eigentlich im Zeitalter der KI immer, immer wichtiger wird. Natürlich ist dieser Betrugsvorwurf in Anführungsstrichen immer so ein kleines bisschen im Hinterkopf, wenn man sich ein Bild anschaut und denkt, ob das wohl wirklich so war, weil es ist halt heutzutage einfacher, Bilder zu manipulieren. Wie gesagt, das wurde schon immer gemacht, auch im Analogzeitalter. Da weißt du wahrscheinlich wesentlich mehr drüber als ich. Aber das heißt ja, das Medium ist heutzutage eigentlich fast, finde ich, noch wichtiger, als es früher mal war, einfach weil dieser inhärente Authentizitätswert eben noch vorhanden ist. Und wenn ich mir jetzt ein Porträt angucke von jemandem und denke, ach ja, guck mal, die Person lebt ja wirklich dort und hat vielleicht dann traditionelle Kleidung an, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Sami denke oder sowas, dann geht man halt davon aus, solange man vielleicht auch der Person, die das Bild gemacht hat oder dem Media-Outlet, das es vertreibt, vertraut, das ist da, glaube ich, sehr wichtig, dass das wirklich eine authentische Aufnahme ist, dass die Person dort lebt, dass die dort arbeitet und das ist eben nochmal was ganz anderes als mit einem Model zu arbeiten, wie du schon sagtest. Und ich glaube eher, dass die Fotografie und gerade durch die Authentizität immer wichtiger wird in der Zeit der KI. Und ich glaube, das ist auch nach wie vor bei schrumpfenden Marketingbudgets, die es da halt momentan gibt, durch diverse Zusammenhänge oder so, wichtiger sein wird, in der Zukunft genau diese Aufnahmen dann auch mit zu inkludieren. Und ich denke mal, dass du mit deinem Arbeitsmodell da in der nächsten Zeit wahrscheinlich weniger dran zu knapsen hast als jetzt andere Fotografen. Oder siehst du das dann ähnlich auch, dass du sagst, naja, auch wenn ich mein Skillset, wie du gerade gesagt hast, immer anpasse, werde auch ich früher oder später damit Probleme bekommen, selbst bei dem, was ich hier mache, auch wenn es um die Authentizität geht, dass das nicht mehr so wertvoll ist.
Also ich hoffe nicht, und ich sehe das im Augenblick wirklich ganz genauso wie du, dass es unglaublich wichtig ist und immer wichtiger wird, eben Leute zu haben, Quellen zu haben, auf die man sich verlassen kann, denen man vertrauen kann. Und wenn man sagt, ja, ich habe hier also ein Medium, dem ich vertraue, ich habe einen Fotografen, einen Autor, dem ich vertraue, dann ist das ja unheimlich wertvolle Angelegenheit. Und das ist ja bei Textautoren, bei geschriebenen Texten schon immer so. Man kann ja, man sagt ja, Papier ist geduldig, also da kann man ja alles Beliebige draufschreiben und berichten, was ja auch oft gemacht wird. Und man muss dem Autor vertrauen, wenn man wirklich Informationen haben will, auf deren Grundlage man dann Entscheidungen trifft und dergleichen. Und das ist heute eben beim Fotografen ganz genau das Gleiche. Man muss dem Fotografen vertrauen. Man kann nicht mehr oder konnte eigentlich noch nie einem Bild nur deshalb vertrauen, weil es halt ein Foto ist. Also da gibt es ja recht prominente Beispiele schon aus der Zeit der Oktoberrevolution. Also das ist über 100 Jahre her. Da wurde schon gewaltig gefuscht in der Fotografie. Also man konnte eigentlich noch nie einem Foto nur deshalb vertrauen, weil es ein Foto ist. Man muss dem Fotografen vertrauen, muss der Quelle vertrauen. Und das wird in Zeiten von Deepfakes eigentlich immer wichtiger. Also hoffe ich eigentlich, dass die Menschen begreifen, dass das, was wir tun, wie wichtig das im Grunde ist und dass wir da dadurch auch immer weiter zu tun haben. Zumindest meine Hoffnung.
Ja, das ist dann, glaube ich, später auch der Unterschied zwischen irgendwelchen, naja, ich sag mal, Agglomerationsseiten auf Instagram, die einfach irgendwas posten, und Leuten, die quasi mit ihrem eigenen Namen für die Authentizität ihrer Aufnahmen auch so ein kleines bisschen einstehen und sagen, naja, also das ist jetzt nicht perfekt, aber dafür war es wenigstens echt. Und ich glaube, diese Echtheit ist halt genau das, was viele Leute dann auch mit dem Medium der Fotografie verbinden und warum es halt auch nicht schlimm ist, mal abgesehen von dem Naturerlebnis, warum man dann auch rausgeht und sagt, naja, ich versuche halt heute mal einen Sonnenaufgang zu fotografieren. Ach, gab's nicht, naja, wenigstens war ich draußen, und dann nicht auf einmal auf die Idee kommen, einfach in den Himmel rein zu photoshoppen, was ja vor 10 Jahren prinzipiell oder vor sogar 20 Jahren auch ging, je nachdem, wie talentiert man eben mit der Software war. Und niemand würde dann einfach sagen, ja gut, ich habe keinen Sonnenaufgang gesehen, ich generiere mir jetzt ein Bild, lade das hoch und sage, das war meine Erfahrung. Weil der Erfahrungsspielraum, den wir haben, den wir dokumentieren können, ist ja eigentlich das, was ein Bild erst den Wert auch zuweist. Und das ist ja in der Reportagefotografie noch viel mehr so, als jetzt zum Beispiel bei mir in der alleinigen Landschaftsfotografie.
Ja, ganz genau. Also das ist, denke ich, ein ganz, ganz zentraler Aspekt, dass man eben wirklich von dem erzählt, was man draußen erlebt. Und ich liebe Sonnenaufgänge, oder ich liebe es, morgens draußen zu sein. Also noch nicht mal unbedingt den Sonnenaufgang, sondern einfach nur das morgens draußen sein. Und auch wenn man jetzt nicht die Sonne über den Horizont hat kommen sehen, das Morgenlicht, Nebel, Regen, Schnee, war mal mit einer Fotogruppe auf dem Rothaar kam unterwegs, wollten eigentlich den Sonnenaufgang fotografieren. Leider kam aber der Schnee waagerecht mit ziemlicher Geschwindigkeit angepfiffen. Das hat einige meiner Lieblingsbilder gegeben. Also dann wirklich einfach authentisch zu zeigen, ja, heute Morgen war es halt so und morgen ist es anders. Und gerade diese Vielfalt dann auch wirklich darzustellen und diese unterschiedlichen Wetterbedingungen, das, was man erlebt hat, das macht es doch wirklich aus. Da muss man nicht irgendwie was rein photoshoppen, oder ob das mit KI oder mit anderen Fähigkeiten in Photoshop macht, das ist ja wurscht. Das ist einfach dann, ja, dahin gefuscht, und mag eine Kunstform sein, ja, wer das mag, der kann das ja tun, aber es hat halt überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was Fotografie eigentlich ausmacht, nämlich den authentischen Moment festzuhalten und deutlich zu machen, was hat der Fotograf erlebt, was hat er gefühlt, was haben die Menschen gefühlt, die im gleichen Augenblick da waren, das eben in Bilder umzusetzen, das, da authentisch zu bleiben, das macht ja eigentlich die Fotografie so spannend, finde ich zumindest.
Werbung. Wie immer an dieser Stelle möchte ich euch alle herzlich dazu einladen, mich zu begleiten auf einer meiner Fotoreisen zu den schönsten Fotodestinationen dieses Planeten. Und noch gibt es einige freie Plätze dieses und auch nächstes Jahr zu ergattern. Für die Tour mit Kilian Schönberger zusammen haben wir noch 2 Plätze frei. Es geht nach Madeira Ende November, Anfang Dezember. Und ansonsten vielleicht schon mal der Hinweis auf nächstes Jahr für alle Leute, die es lieber ein kleines bisschen kühler wollen. Dort wird es dann meine Finnland-Fotoreise geben. Da gibt es auch noch 3 Plätze Mitte Januar. Und alles Weitere findet ihr, wie gesagt, auf meiner Homepage. Und jetzt erstmal viel Spaß mit dem zweiten Teil des Podcasts mit Klaus-Peter Kappest. Bist du eigentlich selbst auch ein Wanderer? Weil wenn du jetzt zum Beispiel nicht für Aufträge fotografierst, nimmst du die Kamera selber noch in die Hand, gehst vielleicht auch mal so ein Stück vom Rothaarsteig oder irgendeinem anderen Wanderweg und fotografierst noch für dich selbst auch?
Also ich würde mich nicht als Wanderer bezeichnen, ich bin ein Naturmensch, ich bin ganz viel draußen. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, ich laufe jetzt einen Weg ab und folge diesem Wanderzeichen, sondern ich suche mir Punkte in der Natur, wo ich gerne hingehe. Ich habe hier wirklich Stellen im Sauerland, wo ich unheimlich gerne bin, aber ich bin natürlich auch in vielen, vielen anderen Gegenden unterwegs, nach wie vor auch viel in Skandinavien, wo ich draußen bin, um draußen zu sein, um in der Natur zu sein. Und da muss ich sagen, wenn ich jetzt nicht eine konkrete Reportage im Kopf habe, habe ich oft nicht die Kamera dabei, weil die Kamera dabei zu haben, ist für mich Arbeit und mal durch die Natur zu gehen und nicht darüber nachdenken zu müssen, wie setze ich das in ein Bild um, ist auch spannend, weil es dann gibt eine etwas andere Perspektive auf die Dinge, die man erlebt und bläst einem so ein bisschen das Hirn wieder durch. Also wenn man immer nur mit dem fotografischen Blick durch die Natur geht, bekommt man ja so ein bisschen Scheuklappen. Deswegen lasse ich ganz bewusst in meiner Freizeit die Kamera weg, um zu sagen, okay, jetzt gucke ich mal mit anderen Augen und aus einer anderen Perspektive. Und heute konzentriere ich mich mal nur auf die Geräusche. Und heute konzentriere ich mich mal auf die Gerüche. Und erlebe einfach die Natur, nehme die wirklich mit von allen Seiten in mich auf. Also ich bin also ein Naturaufsauger. Wandern spielt eine Rolle. Ich fahre auf dem Fahrrad oder wie auch immer oder mit dem Kanu oder bewege mich halt so in der Natur, wie man sich bewegen muss, um dahin zu kommen, wo ich hin will und um die Stücke Natur wirklich mit allen Sinnen erleben zu können, auf die es mir ankommt.
Hast du denn aber, wenn du ohne Kamera unterwegs bist, häufig auch mal das Gefühl, ach verdammt, hätte ich sie doch mitgenommen? Weil ich meine, wenn ich schon höre, so du gehst dann irgendwie paddeln und bist irgendwie unterwegs auch auf dem Wasser und da geben sich ja, also nicht nur in der Situation, aber häufiger bestimmt auch Situationen, bei denen du jetzt denken würdest, ach das ist jetzt aber schönes Licht, das würde ich vielleicht doch gerne mitnehmen. Gibt es solche Momente bei dir?
Nö, überhaupt nicht. Also ich nehme sie ja dann mit. Im Herz und im Kopf nehme ich die Bilder dann mit. Und das sind ja dann Momente, die nicht in eine Reportage hineinpassen würden. Also wenn ich weiß, okay, hier drüber werde ich in Zukunft einen Bericht machen, dann habe ich die Kamera natürlich dabei. Aber wenn ich wirklich in meiner Freizeit unterwegs bin, dann sind das Dinge, über die ich nicht plane zu berichten. Und ich weiß dann schon, klar, ich werde ein anderes Mal dahin kommen, da ist wieder tolles Licht. Ein anderes Licht dann vielleicht. Aber erstmal nehme ich die Sachen vor allem in mich auf und das reicht mir dann auch. Da brauche ich die Kamera nicht. Also ich habe mich noch nie geärgert, eine Kamera nicht dabei zu haben, wenn ich sie nicht dabei hatte.
Ich denke mal, das ist wahrscheinlich einer der großen Vorteile, wenn man projektbezogen arbeitet. Weil diesen Moment habe ich häufiger mal, wobei ich muss natürlich gestehen, also wenn ich jetzt reise, also ich fotografiere ja fast ausschließlich auf Reisen, habe ich die Kamera in der Regel auch immer dabei. Aber selbst hier, wenn ich jetzt daheim irgendwo unterwegs bin, wenn ich dann doch mal nach Lippstadt fahre, durch die Lippeauen laufe oder so, denke ich mir, ach, hättest du die Kamera doch mal mitgenommen, vielleicht passiert da was. Und gut, im Endeffekt muss ich dann immer sagen, weil die Landschaft natürlich hier in NRW jetzt nicht gerade mithalten kann, in Anführungsstrichen mit Kanada oder ne, Norwegen, sprachen schon von dem Thema so ein bisschen, ist das wahrscheinlich eine Aufnahme, die ich dann eher aus Eigeninteresse machen würde und nicht so sehr für mein Portfolio. Aber ich glaube, wenn man projektbezogen arbeitet, ist es natürlich auch einfacher zu sagen, ja, ich arbeite jetzt halt mal nicht, weil ich werde dafür nicht bezahlt. Und in meinem Fall wäre es natürlich dann so ein bisschen als Lichtjäger auch immer so, dass man versucht, jede einzelne Möglichkeit, in der man halt ein Foto auch hätte machen können, das dann eben auch zu tun, weil man nie so hundertprozentig genau weiß, wofür man das Bild im Endeffekt dann auch wirklich brauchen wird. Ich glaube, da hat deine Art der Arbeit natürlich einen gewissen Vorteil, wenn man dann an der Stelle immer kommerziell arbeitet. Aber ich möchte noch mal kurz zu einem anderen Thema kommen. Und zwar habe ich dich ja unter anderem auch deswegen eingeladen, weil du ein exzellenter Sprecher bist. Und du hast es hier gerade schon kurz angeschnitten. Du machst auch Podcasts, du machst Videopodcasts unter anderem auch. Und du machst auch richtige Audioreportagen, wenn man das mal so senden möchte. Also vielleicht auch Podcasts, die zu bestimmten Themen sind. Du hast zum Beispiel auch ein kleines bisschen zu Polarlichtern gemacht, also den Podcast Polarlicht Express. Du machst Lichtpirsch, du machst den Kap ist Kompakt Podcast und so. Wie bist du eigentlich da reingeraten? Weil das interessiert mich jetzt natürlich auch. Wir hatten im Vorfeld schon mal gesagt, du hast auch irgendwann eine Sprecherausbildung gemacht und diese ganzen Dinge. Und wenn man, also die meisten Leute haben ja jetzt vielleicht bis hierhin schon zugehört, dich so hört, dann denkt man sich eigentlich, der Mann hat doch bestimmt nie was anderes gemacht. Das klingt alles so gut. Wie bist du in diese Sparte dann reingekommen?
Als ich noch vor allem in Skandinavien unterwegs war, habe ich mir überlegt, dass eben ich ja häufig eine Vorgabe vom Verlag bekomme, was ich fotografieren soll, wie ich es fotografieren soll, was interessant ist. Ich habe aber darüber hinaus dann spannende Dinge gesehen. Ich dachte, da müsste man eigentlich drüber berichten. Darüber möchte ich berichten und fand dann für mich dieses Medium des Dia-Vortrags, wie man damals sagt, oder Multivision, also mit dem Dia-Vortrag oder Lichtbild-Vortrag, das war ja schon immer so ein bisschen angestaubt. Und da gibt es ja eine ganz spannende Szene in Deutschland, die auch in der Gesellschaft für Bild und Vortrag, GBV, organisiert ist und die Vorträge unterschiedlichster Art jetzt mit Video und dann dergleichen machen. Und da habe ich jahrzehntelang eigentlich gemacht, bin im ganzen deutschsprachigen Raum getourt mit diesen Live-Reportagen über Skandinavien vor allem. Hurtigruten hat dann eine wichtige Rolle gespielt, Lapland hat eine wichtige Rolle gespielt und dafür habe ich dann auch tatsächlich mir eine Sprecherausbildung nebenbei gegönnt, weil ich gesagt habe, naja, wenn man da auf der Bühne steht und da unten sitzen irgendwie 1000 Leute, die einem zuhören wollen, dann hat man gefälligst auch halbwegs vernünftig zu sprechen, damit die haben ja auch ein bisschen Geld dafür bezahlt, dass sie dann auch wirklich dann hören, was derjenige zu erzählen hat. Und das ist eben, denke ich, schon ein Medium, das auch wieder hohes Maß an Authentizität ausstrahlt. Man trifft wirklich denjenigen hautnah, der die Dinge erlebt hat, der sie fotografiert hat. Man kann in der Pause und hinterher den Menschen fragen, kann ihn anfassen, kann Buchstaben, kann mit ihm sprechen. Das ist schon etwas, was eine hohe Authentizität vermittelt. Das fand ich an diesem Medium unheimlich spannend. Dann kam ja wie für viele so der große Einschnitt namens Corona und es wurde alles schwieriger und gut, dann merkte ich auch, naja, es ist auch gar nicht mal so blöd, wenn man nicht mehr allzu viel Zeit auf deutschen Autobahnen verbringt, weil wenn man sich so Vorträge macht und mit seiner eigenen Technik, eigener Leinwand und dergleichen unterwegs ist, braucht man einen Bulli, mit dem man dann kreuz und quer durch Deutschland fährt, vor allem in den Wintermonaten, wenn es gerade gar nicht viel Spaß macht, Auto zu fahren. Und ach, naja, spannend ist das wirklich auf deutschen Autobahnen nicht mehr. Und dann wollte aber weiterhin gerne meine Geschichten erzählen, ganz unabhängig von Redaktionen und Verlagen und Auftraggebern. Eben durchaus eigene Projekte dann und vor allem natürlich auch wieder über Sami, aber eben auch über Dinge hier aus dem Sauerland. Und da habe ich für mich eben dieses Medium-Podcast als Ersatz für die nicht mehr so wichtigen Vorträge bei mir. Also ich mache ab und zu noch welche, vielleicht 10, 15 Vorträge im Jahr, aber eben nicht mehr 100 wie früher. Und stattdessen eben Podcasts, weil ich denke, das ist im Grunde heute eines der wirklich aufstrebenden Medien, spannende neue Landschaft, die sich ständig verändert, wo man eben durchaus auch mal einen Beitrag hineinbringen kann und wo es mir Spaß macht, eben meinen eigenen Beitrag dazu beizusteuern.
Aber selbst das hast du ja zum Großteil dann sogar noch professionalisiert. Also ich habe beispielsweise gesehen, der Polarlichtexpress, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe, war für Finntouring, glaube ich, geplant, beziehungsweise läuft unter dem Label, das hat mich so ein bisschen gewundert, vielleicht kannst du da kurz was zu sagen. Und das Powerland ist zum Beispiel auch was, was du, glaube ich, im Auftrag für den Woll Verlag gemacht hast. Auch da hast du dein ganzes Potenzial mal wieder ausgenutzt und ich glaube dann auch ein kleines bisschen ökonomisiert, oder habe ich das jetzt falsch interpretiert in den Fällen?
Ökonomisiert habe ich es noch nicht, das wirft noch kein Geld ab, aber vielleicht tut es das ja irgendwann mal. Also diese Kooperation mit Finntouring, das hat sich vor 30 Jahren oder irgendwie sowas ergeben. Da habe ich Daniel Lang kennengelernt. Das ist der Inhaber einer kleinen Firma, die in Burgwedel bei Hannover sitzt und die eben höchst qualitative Reisen in den Norden anbieten. Eben auch wieder ganz stark auf Authentizität. Die vermitteln Ferienhäuser und prüfen alle Ferienhäuser selber, ob sie wirklich genauso sind, wie sie sein sollen. Und vor allem aber eben bieten sie Reisen und Kontakte dann auch in diese Welt der Sami an, bei der sie darauf achten, dass das Geld, was der Gast bezahlt, abgesehen von Flug, das geht dann die Fluggesellschaft, aber da oben vor Ort, dass das nicht an große Konzerne geht, die das dann vielleicht wieder auch sonst wo ableiten, sondern dass das Geld eben gerade, wenn es um die indigene Bevölkerung geht, auch da bei der indigenen Bevölkerung landet, denn die sind wirklich darauf angewiesen. Und da war ich erfreut, einen Reiseanbieter zu haben, der auf solche Dinge achtet, der die Menschen da oben immer wieder besucht und der genau guckt, dass es auch wirklich authentisch bleibt und dass, wenn er da den Besuch bei den Samen verkauft, dass es eben kein Tourismuszirkus ist, der da aufgeführt wird, wo man irgendwelche Studenten in schicke Trachten stopft, wie das leider immer wieder mal passiert, sondern der eben sagt, ja, jetzt gehen wir eben auf eine, wir sind wirklich mit einem Rentierhirten unterwegs und der hat dann vielleicht nicht die traditionelle Kleidung an, aber dafür ist er echt und wir begleiten ihn bei dem, was er wirklich da auch tut. Und das fand ich total spannend und ja, irgendwann sagte der Daniel Lang dann, Mensch, du machst doch Podcasts, wollen wir nicht auch einen zusammen machen? Und jetzt mal angefangen, da gibt es jetzt 3 oder 4 Folgen, das wächst jetzt so langsam. Vielleicht lässt sich das irgendwann auch mal monetarisieren, aber das ist im Augenblick noch gar nicht wirklich der Punkt. Und das ist anders bei der anderen Serie, die du angesprochen hast, Powerland, das mache ich zusammen mit einem Verlag hier aus dem Sauerland. Also das Powerland wird mit P-A-U geschrieben und da geht es im Wesentlichen um die Leistungsträger des Sauerlandes. Da werden Firmen vorgestellt, die Weltmarktführer sind, da werden Künstler vorgestellt aus der Region. Also da geht es also immer um Menschen hier aus der Region, die besonders stark in dem einen oder anderen unterwegs sind und wenn da Firmen vorgestellt werden, dann steht da auch immer ausdrücklich Advertorial dran, weil damit wird dann eben gezeigt, ja, das ist jetzt ein Bericht, der ist bezahlt. Aber dabei achten wir schon darauf, dass wir nur das über die Firma erzählen, was wir auch überprüft haben, was auch stimmt. Also damit, auch das wird reportagisch berichtet und ist journalistisch geprüft, aber es ist dann eben bezahlt. Das ist eben diese Serie Powerland. Die anderen Podcasts, also abgesehen von Powerland, das sind alles wirklich journalistische Sachen, die im Augenblick noch überhaupt kein Geld abwerfen, die ich einfach erstmal so mache. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn vielleicht mal irgendjemand sagt, Mensch, im Rahmen dieses Podcasts könnte man ja vielleicht auch mal die eine oder andere Werbung schalten. Also wenn die Reichweite entsprechend gestiegen ist, dann freue ich mich darauf, dass es vielleicht auch mal Geld abwirft. Ja,
ja, ich glaube, das ist ja auch meistens nicht der primäre Motivator. Ich mache das ja jetzt auch seit immer 9 Jahren schon und ich habe noch nicht einen Cent damit verdient, mal abgesehen davon, dass ich halt gelegentlich mal darauf hinweise, so 1-2 Mal, dass ich natürlich auch Fotoreisen anbiete, was mich übrigens zu dem nächsten Punkt bringt, das machst du nämlich auch, also Fotoreisen, machst vor allen Dingen Workshops und für alle Leute, die jetzt zum Beispiel Lust haben, mal Landschaftsfotografie als Einsteigerkurs zu machen, das machst du ja im Oktober am 10.10. zum Beispiel und am 30.10. bis zum 1.11. machst du einen Workshop zur Filterfotografie und wie gesagt, nächstes Jahr dann auch, genau wie ich, nochmal eine Finnlandreise. Und das sind natürlich auch wieder so Sachen, wo ich wieder zum Anfang zurückkomme, dass du ja einfach an unglaublichen Bereich abdeckst in dem, was du tust. Also von Reportage, wie gesagt, zu Podcasts, zu Videoproduktion teilweise. Du hast ja auch zum Beispiel ein sehr schönes Büro, wo du dann selber immer vor gutem Licht vernünftig ausgeleuchtet den Videoteil zum Beispiel von so Rückblenden auch machst, wo du die schönsten Bilder zeigst, bis hin eben zu Workshops. Gibt es noch irgendeinen Punkt, wo du sagst, ach, das würde ich denn auch irgendwie noch gerne mit aufnehmen? Hast du noch irgendwas, wo du sagst, so als Fotograf jetzt auch, da möchte ich zum Beispiel noch was Neues hinzulernen oder noch ein bisschen mich breiter aufstellen, weil ich finde das schon, ehrlich gesagt, von außen betrachtet alles ziemlich beeindruckend, aber es gibt bestimmt noch irgendwas, wo du sagen würdest, das muss ich auch noch können.
Also gerade im Videobereich, da habe ich noch unheimlich viel zu lernen. Also ein guter Bekannter von mir hier, der im Nachbarort war und Roman Schauerte, das ist ein fantastischer Kameramann, der wirklich Kameramann gelernt hat, der fürs Kino arbeitet weltweit, der tolle Fernsehreportagen macht. Da stehe ich immer wieder staunend davor und ich sehe, Mensch, wie toll hat er das denn gemacht. Das, ja klar, eigentlich, wenn man es dann sieht, völlig logisch, dass man das so angeht. Und da noch zu lernen, also diesen nochmal wirklich komplett anderen Blick des Bewegtbildes, da ist noch unheimlich viel Luft nach oben und auch der ganze Bereich Audio in der Natur. Also ja, ich habe inzwischen hier Technologie, um im Studio eine Stimme irgendwie aufzunehmen und dafür zu sorgen, dass das halbwegs professionell klingt. Aber da eben Soundaufnahmen, O-Tonaufnahmen in der Natur zu machen und die eben sauber hinzubekommen, dass da das drauf ist, was man hören will und all das, was man nicht hören will, nicht drauf ist, was ja genauso wie beim Fotografieren manchmal schwerer ist, die Dinge wegzulassen, die einen stören. Da gibt es noch eine Menge Luft nach oben, was ich unbedingt noch lernen möchte, ja.
Dann vielleicht nochmal kurz den Twist zurück zur Fotografie. Gibt es irgendwas im fotografischen Bereich, wo du auch sagen würdest, du hast ja jetzt wirklich schon eine Menge gemacht, was du in Zukunft gerne mal in Angriff nehmen würdest? Ne? Also ich meine, klar, Norwegen, Schweden, generell Skandinavien, Finnland etc., das machst du sehr viel und dann natürlich viel in deiner Heimat. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, ach, ich würde da auch gerne mal hin und mir das mal angucken? Und wenn dem so ist, was hält dich davon ab? Weil ich habe so eine Vermutung.
Also es gibt eine Menge Dinge, die ich mir angucken möchte. Die werde ich aber vielleicht dann gar nicht unbedingt fotografieren. Also siehe Begegnung mit der Natur. Also mir geht es halt im Grunde jetzt gar nicht darum, jeden Kontinent und jedes Land unbedingt fotografiert zu haben, sondern ich gehe mehr lieber in die Tiefe. Und es gibt über die Dinge, die mich wirklich faszinieren, eben insbesondere eben die Sami-Kultur in Lappland und das Sauerland. Da gibt es so viel noch zu lernen, zu fotografieren und zu entdecken, dass dann einzelnes Menschenleben überhaupt nicht ausreicht. Da müsste ich 10 Leben haben, um überhaupt diese Bereiche in der Tiefe darstellen zu können und erlebt zu haben und fotografiert zu haben. Und dann ändert sich ja auch ständig da was. Also das ist so vielfältig, so spannend und ich gehe halt lieber in die Tiefe der Themen als in die Breite. Und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass ich noch groß ein anderes Land bearbeiten würde. Ja, es gibt viele Länder, in denen ich schon war, wo ich nochmal hinreisen möchte, aber dann nicht unbedingt, um da eine Reportage drüber zu machen.
Magst du uns vielleicht ein Beispiel geben für etwas, wo du gerne sonst hinreisen würdest? Also ich weiß ja nicht, ob du sowas wie Urlaub eigentlich machst. Und wenn ja, wo?
Ja, das ist ganz einfach. Ja, ich mache Urlaub. Urlaub mache ich in Sauerland, in Schmallenberg-Oberkirchen, wo ich wohne. Zu Hause zu sein ist super. Sich mal selber ein Essen zu kochen ist ganz toll. Und ohne jedwedes technische Hilfsmittel in die Natur zu gehen, nicht mal ein Handy dabei zu haben. Das ist Urlaub. Oder eben dann auch, wenn ich oben bei meinem Freund Jari Rossi, dem Sami-Schamanen, da bin, mit ihm zusammen, dann mal vielleicht für eine Woche draußen zu sein in einem Bereich, wo er auch seine Jagd hat. Da ist eine Hütte, da gibt es keinen Strom, da gibt es kein fließend Wasser. Das ist irgendwie total simpel. Und da zu sein, dort einfach mit ihm zusammen über die Welt zu reden und sich auszutauschen, in die Sauna zu gehen und zu baden und ja einfach in der Natur zu sein, das ist Urlaub für mich. Nicht durch die Gegend reisen und neue Dinge kennenlernen, das ist dann ist was anderes. Aber Urlaub ist also wirklich so ganz entschleunigt und technisches, digitales Detox, das ist für mich Urlaub. Beim Reisen, also wenn du jetzt Ziele hören möchtest, wo ich sage, ja, da mag ich einfach mal hinfahren, weil ich das toll fand, weil ich da schon so Wales zum Beispiel auf den britischen Inseln, Schottland, klar, ganz fantastisch, nach Grönland möchte ich nochmal, aber durchaus auch mal dann, wo ich noch nicht war, Namibia, da würde ich sagen, ja, das könnte mich auch mal reizen. Aber wie gesagt, Urlaub, das ist eher da, wo man keine technischen Hilfsmittel braucht, um dahin zu kommen.
Finde ich eine sehr schöne Einstellung. Ich bin jetzt, weil du gerade Grönland sagtest, demnächst, ich fliege nächste Woche nach Grönland und ich habe schon gehört, in Ostgrönland ist der Empfang sehr, sehr schlecht, selbst wenn man sich eine SIM-Karte kauft, was ich natürlich gemacht habe, weil ich da zum Arbeiten bin. So schlecht, dass ich wahrscheinlich so oder so kein Internet haben werde. Von daher, vielleicht komme ich dann auch mal wieder zum Digital Detox. Würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. So wie auf Spitzbergen früher, da ging das ja auch nicht. Ich möchte zum Ende des Podcasts dir aber noch eine Frage stellen. Da muss im Prinzip auch jeder Gast einmal durch. Und zwar, wenn du jetzt mal in dich gehst und überlegst, ob du noch einen Fotograf oder eine Fotografin hast, bei der du sagen würdest, ach, wenn die jetzt zu Gast wären im Landschaftsfotografie-Podcast, dann würde ich mir das doch ganz gerne anhören. Fällt dir da jemand ein?
Ja, also da habe ich tatsächlich eine junge Frau aus Ungarn, die Esther Horvath, die ist heute bei den Nikon-Botschaften unterwegs und sie ist eine ganz fantastische Arktis-Fotografin. Also wie die das schafft, unter den unglaublich schwierigsten Bedingungen mit Wetter und Natur, dann die Arbeit der Wissenschaftler in der Arktis zu dokumentieren. Das finde ich sowas von spannend, denn wissenschaftliche Arbeit, gelegentlich muss ich das ja auch tun, Wissenschaftler bei der Arbeit zu dokumentieren. Und das bedeutet eigentlich, da sitzen irgendwelche Leute vor etwas älteren Computern mit einem Stapel Papier in einem Raum mit hässlicher Neonbeleuchtung und irgendwelchen alten Zetteln, die an die Wand gepinnt sind. Und dazwischen steht dann ein modernes Gerät, mit dem sie gerade irgendwie eine total spannende wissenschaftliche Untersuchung machen. Und das so zu fotografieren, dass die Faszination der Entdeckung, die die dann machen, auch rauskommt. Also das, da gibt es wirklich nur diese eine Frau, die das meiner Meinung nach wirklich kann. Und das Ganze dann auch noch unter unglaublich schwierigen Wetterbedingungen. Esther Howard, ja, also die würde ich sagen, ist zurzeit unter den Kollegen eine der spannendsten, die unten unterwegs sind.
Dann werde ich mir das Portfolio wahrscheinlich auch im Anschluss an die Podcast-Aufnahme direkt mal anschauen und die gute Frau bei mir auf die Liste setzen. Also vielen herzlichen Dank für die Empfehlung. Und zum Ende des Podcasts möchte ich mich natürlich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir jetzt den Vormittag hier Zeit genommen hast, ein kleines bisschen mit uns im Podcast zu sprechen. Und ich kann nur empfehlen auch, dass alle Zuhörer und Zuhörerinnen einmal reinhören. Ich werde natürlich die Links zu den Podcasts von Klaus mit in die Shownotes reinpacken, weil daran kann man sich auch kaum satt hören. Da kriegt ihr auf jeden Fall noch mehr von Klaus zu hören. Also große Empfehlung von mir und an dich erstmal. Vielen lieben Dank, Klaus.
Ja, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte und dass du das spannend findest, was ich erzähle. Danke.
Ja, auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank an euch, die ihr diesen Podcast alle bis zum Ende gehört habt. Und natürlich nochmal der Hinweis, dass ihr auf jeden Fall bei Klaus-Peter nochmal in die Podcasts reinhören solltet. Schaut also auf jeden Fall nochmal in die Shownotes, falls ihr noch ein bisschen mehr von ihm erfahren wollt und vor allen Dingen auch über die Projekte, an denen er so beteiligt ist. Wenn ihr diese Podcast-Folge hört, dann bin ich gegebenenfalls sogar schon auf dem Weg nach Grönland, weil ich habe das jetzt mal voraufgenommen, möchte aber vielleicht die Sonnenfinsteritis ein kleines bisschen abklingen lassen, bevor ich das dann hier auch unter die Leute bringe. Und vor Ort werde ich höchstwahrscheinlich kaum Internet haben. Das heißt, es wird nicht direkt allzu viel geben. Ich werde das dann vielleicht so hier oder da mal posten, wenn ich wieder daheim bin, Anfang September. Und ich bin wirklich sehr gespannt und möchte mich auch hier an der Stelle vielleicht nochmal bedanken bei meinen ganzen Kollegen, die das eigentlich ermöglicht haben. Also allen voran natürlich Sven Herd und Fokus Naturfotografie, aber eben auch den Teilnehmern. Denn ich muss halt sagen, ähnlich wie Spitzbergen ist auch Grönland von mir schon ein absoluter Lebenstraum. Und dass ich direkt nach Ostgrönland, also in die abgelegenste Ecke komme, das ist schon für mich auch was wirklich sehr Besonderes. Und ja, ich bin gespannt, wie das fotografisch so sein wird. Das Wetter ist natürlich nicht immer so ganz einfach und dementsprechend schauen wir mal, was das Ganze gibt. Und ich habe auf jeden Fall schon für euch auch im September jemanden im Podcast zu Gast. Das heißt, ich werde auch zwischen den Fotoreisen, dann fängt es ja so langsam wieder an, ein kleines bisschen für euch eine neue Folge aufnehmen. Und ich hoffe, dass ihr jetzt so im Spätsommer auf jeden Fall fotografisch noch einiges erreißen könnt. Noch ist ja mit der Sonne viel zu holen. Gerade die Sonnenfinsternis war ja sehr spannend. Und auch jetzt werden die Tage dann ja langsam wieder kürzer, sodass man nicht mehr ganz so früh aufstehen muss. Da ist also noch ein bisschen was drin, bevor sich dann natürlich der lange fotografische Herbst so langsam einfindet. Vielleicht übertreibe ich auch ein kleines bisschen, ist ja noch ein bisschen was hin, aber so ein, zwei Monate, dann geht's, glaube ich, los. Und falls ihr Lust habt, mich auch fotografisch noch mal so zu begleiten, noch gibt's halt Möglichkeiten, zum Beispiel mit nach Madeira zu kommen, jetzt Ende des Jahres und Anfang des Jahres dann im Januar nach Finnland, wo wir dann bei Vollmond richtig schön nachts fotografieren können, unter anderem natürlich auch Polarlichter, aber auch die schönen Sonnenauf- und Untergänge. Also für alle Leute, denen das hier an der Stelle jetzt vielleicht auch einfach zu warm ist in Deutschland, begleitet mich doch ruhig auch in den hohen Norden. Ja, und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Fotografieren und wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.